Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Das gilt so ein bisschen als medizinische Faustregel. Man sagt, es dauert ungefähr denselben Zeitraum, um einer schweren gesundheitlichen Krise wieder zu entkommen, wie man sich ungefähr in sie hineinbegeben hat. Dabei darf man sich aber nicht selbst belügen im Sinne von, der Zeitraum rein war ja total kurz, sondern man muss wirklich gucken, wann hat es wirklich angefangen. Und danach, wenn man diese beiden Zeiträume hinter sich gebracht hat, sowohl das Hineinbegeben als auch so ein bisschen wieder das Hinausbegeben, ist das Leben meistens ein anderes. Was nicht unbedingt heißen muss, dass das ein schlechteres ist. Jennifer, wie weit bist du aus dem Weg heraus?
Ich glaube, wenn du eine Wegstrecke anfängst zurückzulegen, von der du nicht weißt, wie lang sie ist, ist es schwierig, mittendrin zu fragen, wo man gerade ist.
Aber es ist noch ein mittendrin.
Ich denke, ja. Ob das jetzt weiter vorne oder weiter hinten ist, weiß ich nicht. Es wäre schon fast traurig, wenn es kein mittendrin ist, weil, wie du sagst, es muss kein schlechteres sein. Und es ist mehr ein immer mehr Entdecken, wo man noch mehr Potenzial hat, was man vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufarbeiten kann, wo man sich selbst noch nicht wirklich kennt. Von daher wäre es fast schade, wenn ich jetzt sagen müsste, nein, ich bin schon durch allem durch.
Kannst du ungefähr sagen, wie lang der Weg in die Krise hinein war? Reden wir über Monate, reden wir über Jahre?
Das ist tatsächlich matter of definition.
Dann definier mal.
Genau. Es kommt wirklich ein bisschen drauf an, da wir ja doch noch von dem Krankheitsbild von Anorexie reden und Anorexie im Kopf beginnt und nicht im Körper, müsste man jetzt zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem, sag ich mal, Gedanken extremst wurden um, wie sehe ich aus? Wie sehen die anderen um mich herum aus? Ab wann kann ich mich zum Beispiel erinnern, was ich vor 5 Jahren zum Mittagessen hatte? Und das kann ich tatsächlich teilweise noch in Urlauben oder sowas oder in besonderen Momenten. Also wenn ich jetzt mit der Erfahrung, die ich habe und der Reflexion zurückblicke, würde ich sagen, dass es ungefähr so mit 14, 15 angefangen hat. Deswegen sage ich immer ungefähr 10 Jahre. Ich bin jetzt 26, also mit 16 wurde es dann schon sehr konkret. Ich weiß wirklich heute noch, was ich im Spanienurlaub mit 16 Jahren gegessen habe und weiß, wie ich mich dabei gefühlt habe und weiß, dass das ein nicht schönes Gefühl war, viel mit Vergleichen und dann doch immer konkreter dem Ziel, so will ich nicht mehr aussehen, da muss irgendwie weniger werden.
Wenn man von außen drauf guckt, hast du lange Zeit als, kann man vielleicht so sagen, Vorzeige-Millennial gegolten. Also du lebst in Berlin, du hast woanders studiert, bist eine ganze Zeit lang gependelt, hast Auslandspraktika gemacht, unter anderem in Nairobi, nebenbei gejobbt, dabei gute Laune. Schließlich ist Organisation ja auch alles überhaupt kein Problem, das muss man ja auch irgendwie stemmen. Und heute sagst du, das war oder ist irgendwie eine Art Parallelwelt für dich gewesen, wie du zu der Erkenntnis gekommen bist. Was dir passiert ist, das hast du gerade schon angedeutet, darüber reden wir heute Abend, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich finde es auch schön, hier zu sein.
Deutschlandfunk Nova.
Jennifer Gierke ist zu Gast. Jennifer, du darfst dir am Anfang, wie alle anderen Gäste bei uns, auch etwas wünschen. Wir haben uns 3 total verrückte, innovative, mögliche Aktivitäten für dich ausgedacht. Und die große Aufgabe oder Bitte an dich, such dir mal eine davon aus und wir gucken, was das mit dir zu tun hat.
Alles klar.
Hier steht, hallo, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Jennifer Gierke. Erste Möglichkeit, Finale der aktuellen Germany's Next Topmodel Staffel gucken.
Nicht, wenn ich dafür kein Geld bekomme.
Wie viel müssten wir locker machen?
Boah. Also so Schadensersatz nennt man das dann ja, ne?
Oder ja, Leidensfähigkeit.
Oder Leidensfähigkeit. Unter 2000 würde ich ja nichts machen.
Früher freiwillig geguckt?
Ja.
Weil?
Weil man das ja so gemacht hat. Weil das ja was Schönes war, was man da gesehen hat. Weil man dann ein Thema hatte, über das man reden konnte. Weil man ein Thema hatte, um ja, sich selbst wieder ein bisschen auf eine niedrige Stufe zu stellen und mit Freunden, die das ähnlich gesehen haben, Möhrchen und Magerquark an Donnerstagabend zu essen.
Das gehörte dann schon dazu?
Das gehörte dann schon dazu, ja.
Wie viele Staffeln wirklich intensiv geguckt, weißt du das?
Ich weiß, dass es diese eine Staffel war, die ich wirklich extrem oder jeden Donnerstag geguckt habe, aber was mir da ins Gehirn geschissen wurde, hat auch schon gereicht.
Zweite Möglichkeit wäre eine Woche im Schweigekloster.
Oh ja, sofort.
Weil?
Weil ich Herausforderungen liebe und es wird affenanstrengend für mich sein, glaube ich, das durchzuhalten. Und vor allem, je ruhiger es um dich herum wird, je ruhiger du wirst, desto lauter wirst du ja in dir drin. Und das kenne ich. Ich kenne Gedankenkämpfe. Ich weiß, wie laut Jennifer Gierke sein kann in sich selber. Und ich habe Gebet immer noch. Ich habe immer noch so eine Absorbierungsmöglichkeit, das irgendwie irgendwo hinzupacken. Und ich wäre wahnsinnig gespannt, was überhaupt passiert. Aber ich befürchte, dass wenn ihr es nicht macht, ich es vielleicht doch gar nicht mache.
Weil du dich dann lieber, also wegducken ist jetzt ein entwertendes Wort, aber...
Weil dann ja diese Tausenden von Millionen Gründe kommen, warum ich dafür doch jetzt gerade keine Zeit habe.
Vorgeschobener Pragmatismus. Wie laut kannst du werden? Du hast vorhin gesagt, du weißt, du kannst laut werden. Wie laut ist das in dir?
Willst du jetzt eine Bahnsalarm?
Na, oder wie bedrohlich fühlt sich das an? Das muss ja gar keine so im Sinne von Lautheitsskala sein, aber manchmal kann sich sowas ja unausweichlich anfühlen. So ja, denke ich gerade.
Heute nicht mehr so. Heute kann ich damit sehr gut umgehen, aber ich kenne Gedankenkämpfe, in denen du oder die dich lähmen, die dein Handeln lähmen. Sprich, du stehst einfach nur da und kannst nichts mehr tun, weil in dir drin einfach gerade alles brodelt. Du bist handlungsunfähig.
Du kommst aus der Schleife nicht wirklich.
Du kommst aus der Schleife nicht raus. Ja.
Und Gebet hilft?
Gebet hilft, ja.
Die Stimme still zu machen oder sich selbst abzulenken?
Weder noch der Stimme einfach eine Gegenstimme zu setzen.
Dritte Möglichkeit, Kneipentour durch Magdeburg.
Was für Kneipen?
You tell me.
Well. Oh, das wäre jetzt schon schwierig. In Magdeburg leben ganz wundervolle Menschen, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Also damit ich
du hast da studiert.
Genau. Ich denke da gerade an ein wundervolles Pärchen, was dort lebt und was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und das allein schon wegen der Bionian würde ich sofort sagen, okay, Schweigekloster ein andermal. Außer sie kommt vielleicht mit. Oh, das wäre aber schwer. Zwischen den beiden wird sich's wahrscheinlich entscheiden.
Ja, aber gibt es eine gute Kneipenszene in Magdeburg? Man merkt jetzt mein Unwissen an dieser Stelle, aber...
Ich weiß nicht, ich habe die Zeit leider ein bisschen verpasst. Als das Zeit dran gewesen wäre, war ich leider mit zu viel anderem Zeug beschäftigt, unter anderem mit diesen Gedankenkämpfen. Aber doch, tatsächlich, es gibt wirklich, wie hieß der, Hasselbachplatz oder so? Doch, ich glaube schon. Da war so ein Platz, ich glaube, der hieß Hasselbachplatz. Und es gibt einen Alex, nicht unweit fern vom Hauptbahnhof. Es gibt ein paar schöne Kneipen, ja.
Fehlt dir das? Also wenn du sagst, in der Phase, als das eigentlich dran gewesen wäre, irgendwie im Studium warst du A, vielleicht überorganisiert und B, gab es dann andere Probleme oder Dinge, um die du dich gekümmert hast, wo du heute sagst, das ist eigentlich was mir fehlt?
Keine Ahnung, kann man sagen, ob man weiß, dass es einem fehlt, wenn man es nie gehabt hat. Das ist dann ja eher so eine Sehnsucht ins Leere, ne?
Vielleicht gibt es ja ein konkretes Bild oder etwas, was du damit verbindest, im Sinne von Gemeinschaft mit anderen oder Party machen oder was auch immer. Es steht für was.
Es steht auf jeden Fall für was. Es wäre vielleicht für mehr Gemeinschaft gestanden, ja. Aber ich muss jetzt, also ich glaube, ich bin auch gar nicht der Typ, der sich jetzt die Partygesellschaft oder Partygemeinschaft so sehr herbeisehnt. Das glaube ich gar nicht. Bestimmt wäre es mal ganz cool gewesen, während des Studiums so ein klassisches Studiumleben zu haben mit Hangover und BWL-Vorlesungen. Ich scheiß mal drauf. Freitagmorgens um 8 Uhr. Aber es war nicht und ich habe das Beste draus gemacht. Deswegen versuche ich dem jetzt auch nicht hinterher zu trauern.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Finale von GNTM, heißt das, ne? Germany's Next Topmodel. Die Woche im Schweigekloster oder die Kneipentour durch Magdeburg?
Also ich glaube, ich weiß, ich brauche keinen Deutschlandfunk, um Zeit mit den Magdeburger Leuten zu verbringen. Deswegen werde ich das Schweigekloster wählen.
Du hast das Buch geschrieben, Parallelwelten. Wie sah deine Parallelwelt denn aus? Kannst du das beschreiben?
Ja, das kann ich beschreiben. Meine Parallelwelt war einfach das Äußere und das Innere. Nach außen hin habe ich eine super Performance gemacht. Ich war enorm oft im Fitnessstudio. Ich entsprach dem Schönheitsideal in sämtlicher Art und Weise. Groß, schlank, sportlich. Ich habe super Noten gemacht. Ich habe Praktika-Bewertungen gesammelt wie Trophäen und habe ja total viel Beliebtheit irgendwie so im Außen oder für mein Äußeres geerntet. Innen drin hat es mich aber halt kaputt gemacht. Ich habe mir nicht genug Energie zugeführt. Ich habe mir nicht genug Fürsorge zugeführt. Ich habe mir nicht genug Schlaf zugefügt. Ich habe mir nicht genug soziale Bindungen zugefügt. Also ich habe meine gesamte Zeit und Energie darin investiert, besser zu werden und mich ständig zu optimieren und ganz, ganz schlimm, mich in Vergleiche zu stecken. Ich wurde nur dadurch zu diesem zu beneidenden oder scheinbar zu beneidenden Idealbild, weil ich mich immer in Abhängigkeit zu anderen gesetzt habe und nur dann zufrieden war, wenn ich sagen konnte, aha, du bist also 15 Minuten gelaufen, ja, ich laufe jetzt aber halt 50 Minuten. Ja, du gehst in einen
Kurs.
Schon
der Wettbewerb.
Genau, dann gehe ich eben in noch das Bootcamp hinterher oder so. Also es war immer, ich muss besser, fitter, schlanker, sein als die anderen, ich muss weniger essen als die anderen, ich muss in irgendeiner Art und Weise die anderen zu übertrumpfen. Das hat mir im Außen total viel Anerkennung und boah, du siehst aber toll aus und boah, du hast aber ganz viel gemacht und kannst ganz viel geerntet. Aber
das ist ja auch schön, das kann ja auch eine Ressource sein. Also Anerkennung von außen ist zwar klar, ist aufs Außen gerichtet und nicht unbedingt bei einem selbst, aber es kann ja auch was sein, wenn man das mal bekommt, zu sagen, hey, das nehme ich auch mal an, weil es auch ein schönes Gefühl sein kann.
Wenn man in der Lage ist, davon zu zehren und sich damit zufrieden zu stellen, vielleicht für eine Zeit lang, aber es ist auf jeden Fall eine Quelle, die ganz schnell leer ist. Und die willst du dann wieder voll machen. Und dann brauchst du plötzlich viel mehr, um die wieder voll zu machen. Also es ist so ein, ich kriege davon nicht genug. Und wenn die jetzt schon denken, bei der Messlatte beneiden sie mich, dann muss ich sie höher setzen. Also es ist einfach ein Fass ohne Boden.
Wie hat sich das denn das Außen kriegt man, glaube ich, ganz gut so vor Augen. Wie hat sich das denn dann innen angefühlt? Also sobald du zu Hause die Tür zugemacht hast, keine Ahnung, weinend auf die Couch gesetzt oder wie muss ich es mir vorstellen?
Genau, wenn ich es da hingeschafft habe. Also ganz klassisches Beispiel nach einer Mördertour, man sagt ja Sport ist Mord, im Fitnessstudio und noch in der Umkleidekabine stehend wieder die Lobeshymnen eingesagt, gehst du raus und merkst Schritt für Schritt, ey, scheiße, meine Kraft, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade bis nach Hause
schaffe.
Weil
der Kreislauf einfach weggeht.
Weil du keine Kraft hast, wenn du so richtig krass müde bist und stundenlang nichts gegessen hast, zu wenig getrunken hast und dann einfach versuchst, dich noch in Berlin durch die eises Winterskälte ab und zu schaffen und dann kommst du irgendwie zu Hause an, siehst in deinem Treppenhaus den Fahrstuhl, hast die Möglichkeit, ich kann jetzt einfach in diesen Fahrstuhl reingehen und ich kann einfach den Knopf drücken, dann werde ich nach oben gefahren in die dritte Etage, wo ich wohne und dann habe ich es gleich geschafft, aber nein, wieder dieser Drill, dieses, hey, andere nehmen vielleicht den Fahrstuhl, du brauchst ihn nicht, lässt dich wieder die Treppe nehmen und du schlürfst dich mit einer voll bepackten Aktentasche vom Büro und noch deiner Sporttasche irgendwie bis ins dritte Geschoss und sackst halt fast vor deiner Tür zusammen, der Schlüssel fällt runter, du hast keine Ahnung, wie du den Schlüssel aufheben sollst, robbst dich irgendwie in deine Wohnung raus und ja, klappst dann irgendwie zusammen und redest dir halt ein, das war's wert, oh, fühle ich mich gut, oh, mein Körper ist ausgeglichen, oh, ist das schön.
Das heißt aber, das hat alle Lebensbereiche durchdrungen, das ist nicht nur, keine Ahnung, im krassen Sport, sondern das ist sowohl, sagen wir mal, in Gedanken bin ich besser als die anderen im Job oder im Studium, also es hat so alle Lebensbereiche durchdrungen.
Ja, genau, und der Punkt ist, du hast einen Kopf. Und dieser Kopf hat alles gesteuert. Und dieser Kopf hat also auch alle Bereiche gesteuert. Das heißt, ich konnte ja nicht sagen, okay, im Bereich Sport setze ich jetzt diesen Kopf ein oder den Gedankenstrang, aber im Bereich Leistung im Sinne von Job oder Studium, nö, da bin ich jetzt nicht so streng mit mir. Oder
Ernährung, Bereich, ich gönne mir mal was oder
genau,
sowas.
Genau, das ging nicht, weil alles kam aus demselben, du hast ein Machtzentrum, du hast einen Kopf und diesem Machtzentrum wird alles gesteuert, da kommt alles zusammen. Und genau das ist diese krasse Gefahr, die ich eben auch sehe in dieser Gesellschaft, dass den Anspruch, den du an einem Punkt ansetzt, ob das jetzt ist, weil du ein Fitnessguru sein willst und einen ganz tollen, durchtrainierten Körper haben willst oder ob dein erster Punkt im Job ist, weil du eine tolle Leistung erbringen willst, da ist einfach die Gefahr, dass sich das ausbreitet auf alles. Vom Privaten oder vom Beruflichen ins Private, vom Sportlichen ins Soziale, dass eben alles plötzlich von diesem einen Machtzentrum das Gehirn ausging.
Manchmal bei mir. Merkt man ja auch bei sich selbst, keine Ahnung, sowas wie, ich erkenne Verhaltensmuster an mir selbst wieder. Wenn du das jetzt so schilderst, dann kann man ja mal auf den Gedanken kommen, da gibt es vorsichtig ausgedrückt einen zwanghaften Anteil.
Vorsichtig ausgedrückt? Ja.
Also ist dir das irgendwann bewusst geworden?
Na klar, aber welchen Grund gab es denn, damit aufzuhören? Wenn der Zwang mich zu dem Erfolg bringt, den ich mir doch gewünscht habe und wenn mir jeder um mich herum sagt, das ist so toll, wie du aussiehst, das ist so geil, was du kannst. Ich wünschte, ich wäre so wie du. Ich wünschte, ich würde aussehen so wie du.
Spaß dabei hast auf dem Weg dahin, dann nützt es dir persönlich nichts.
Aber du hast Spaß in dem
nix.
Moment, in dem du das hörst. Du hörst diese Bestätigung und denkst so, oh, dafür mache ich das also. Du denkst, der Preis, den du zahlst, ist okay. Es ist das, was du bist die Einzige in diesem Umfeld, die das wirklich schafft. Das ist doch toll. Das befähigt dich, das ermächtigt dich in irgendeiner Art und Weise.
Hast du dich irgendwann gefragt, woher diese Verhaltensweise kommt? Also ich weiß das zum Beispiel bei mir, ich komme aus einem sehr, ich würde sagen, reinlichen Elternhaus. Auch da wieder vorsichtig ausgedrückt, erkenne ich manchmal.
Kein Haar?
Nee, ohne Haar.
Hätte sein können.
Genau.
Wir sind ja in Köln.
Ja, genau, nee, ohne Haar. Also da gibt es eine schöne Anekdote. Meine Schwester erzählte mir irgendwann mal die Geschichte, wie sie einen Hanuta gegessen hat und dann sich selbst dabei erwischt hat. Es war ein öffentlicher Platz und sie hat sich selbst dabei erwischt, wie sie die Hand unter ihr Kinn gehalten hat, um die Krümel, die ja beim Knabbern herunterfallen, eben nicht auf den Boden fallen zu lassen. So, das soll nur mal kurz illustrieren, sozusagen, wie unser Verhalten von uns natürlich aus dem Elternhaus auch kommt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Gab es bei dir irgendwann mal die Frage zu sagen, woher habe ich diesen von mir aus zwanghaften Anteil, der ja offenbar einen Großteil deines Lebens kontrolliert oder bestimmt hat?
Ja, die Frage kam irgendwann später, dann als ich mich... Die Frage kann erst dann kommen, wenn du weißt, dass du dir die Frage stellen solltest.
Klar, du musst einmal klar haben, da ist irgendwas nicht okay und es gibt ein Muster.
Genau, also wenn dir bewusst ist, okay, offensichtlich habe ich ein Problem, ich muss mich um irgendwas kümmern. Woher kommt denn das? Ja, klar, es hat viel mit Erziehung zu tun. Da ist, glaube ich, so der schädliche Schia-Samen ins Herz gepflanzt worden. Dass du im Kindesalter sehr strikten Regeln ausgesetzt warst. Was ja erstmal per se überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Also gar überhaupt nicht. Ich finde es ja toll, wenn die Hanuta-Krümel, wenn da so ein Bewusstsein dahinter steht, um Gottes Willen, nicht die Hanuta-Krümel auf den Weg.
Ja, Regeln haben auch erstmal Leitlinien und damit auch Orientierung.
Genau, und wir brauchen Struktur. Also auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Allerdings ist die Sache, an was für Bedingungen diese Strukturen geknüpft sind. Und wenn diese Strukturen an Grundbedürfnisse wie Liebe oder Anerkennung oder Zuwendung geknüpft sind, dann kann es in einem Kinderherzen, glaube ich, schon ganz viel in die schiefe Bahn geraten. Also mein Vater war sehr streng in seiner Erziehung in der Zeit lang. Und das hat auch viel mit seinen eigenen Lebensumständen zu tun. Also wir sind immer wieder nur das Produkt unserer eigenen Herkunft. Und so ist er es auch. Er hat alles andere als eine einfache Herkunft und alles andere als eine einfache Kindheit und ein Leben bis dahin gehabt und kannte es nicht wirklich in einer bedingungslosen Art und Weise, Liebe weiterzugeben.
Das heißt, sie waren an gewisse Regeln und Bedingungen geknüpft. Wenn du dich gut verhältst, dann bist du das gute Mädchen.
Genau. Oder wenn ich eben gute Leistungen vollbringe, wenn ich gute Noten mit nach Hause bringe, wenn ich mich exzellent am Tisch verhalte, dann bekomme ich das Gefühl von, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Das ist schön, heißt im Umkehrschluss aber, wenn das mal nicht der Fall ist, bekomme ich das Gegenteil. Und so glaube ich, baut sich das langsam in dir auf. Und wenn dann besondere Lebensumstände kommen, wie zum Beispiel eine Scheidung und man ist zu dritt mit zwei Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter, aber da war weder wirtschaftlich noch zeitlich die Kapazität, um Probleme zu machen. Wir hätten uns keine Nachhilfe leisten können. Das ist mal ganz blöd gesagt. Ich musste beste Noten erbringen oder zumindest immer relativ straight gehen und mit dem klarkommen, was eben da war. Und da hat man nicht danach gefragt, ob du jetzt damit klarkommst oder nicht. Man musste einfach klarkommen.
Du schilderst das an einer Stelle und da habe ich so beim Lesen einfach gemerkt, dass ein Fragezeichen in mir aufgeht. Du sagst, dass du als Teenie oder du schreibst, dass du als Teenie eine Beziehung zu einem 8 Jahre älteren Mann geführt hast und zwar über mehrere Jahre. Das ist doch eigentlich ein Punkt, wo Eltern auf stärkste Art und Weise intervenieren. Erst recht, wenn Eltern ein bisschen regelgetrieben sind.
Da fragst du mich jetzt eine Frage, die ja eigentlich meine Eltern beantworten müssen.
Naja, aber du würdest ja sagen, wenn man Interventionsversuche bemerkt haben, im Sinne von, Jennifer, meinst du wirklich, das ist gut für dich oder so?
Ja, das auf jeden Fall. Das gab's auch. Also es gab Bedenken, es gab Sorgen, es gab Fragen. Man muss fairerweise einfach dazu sagen, dass dieser Mann nicht irgendein Mann war, sondern er war Teil der Familie.
Das heißt, das hört sich jetzt strange an, wenn du das so sagst. Kannst du das kurz erklären?
Sowas wie ein Stiefbruder.
Okay.
Ja, genau. Also jetzt nicht verwandt oder
Blutsverwandt, um
Gottes Willen. Nee, aber halt durch Patchwork. Also ne, man ist geschieden, man hat neue Partnerschaften. Mhm. Meine Mutter hatte neue Partnerschaften. Da kamen sehr große Familien zusammen und dann gab es natürlich auch
dort. Jemand.
Genau, da gab es natürlich auch Umfeld, in dem du dann irgendwie in jeglicher Blutsverwandtheit Frauen und Männer oder Jung und Mädchen kennengelernt
haben. Aber 15 und 23 ist schon 8 Jahre ein Altersunterschied, wo Erwachsene in aller Regel drauf gucken. Bei 30 und 38 sind die 8 Jahre nicht mehr so dramatisch.
Genau. Und das wurde eben gut verpackt und zwar genau von mir und von ihm und zwar also was wie großer Bruder und kleine Schwester. Wenn man halt auf dem Dorf gewohnt, ich habe irgendwo die ersten Feierversuche gemacht oder irgendwo meine ersten Alkoholversuche gemacht und musste von einem verantwortungsbewussten Menschen abgeholt werden. Mama konnte nicht, Mama musste arbeiten, Mama hat geschlafen, klar, meine größeren Geschwister waren entweder da und dazu gehörte auch er. Also es war echt wie so, ein großer Bruder, ein großer Stiefbruder gehörte einfach dazu, wir waren gemeinsam unterwegs und war immer eine fürsorgliche Rolle in meinem Leben, bis das eben irgendwann umgesprungen ist.
Du hast gerade selbst so ein bisschen geschildert, also wo kommen die Strukturen her, die dann einen Großteil deines Lebens auch geschildert haben. Gibt es einen Punkt, den kann man meistens, glaube ich, erst im Nachhinein benennen, an dem du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht?
Den einen Punkt, so wie hier und dann ging es radikal anders weiter, gab es nicht. Ich beschreibe das immer so, und ich glaube, das ist das Entscheidende, der Leidensdruck. Der Leidensdruck. Und Druck baut sich auf. Druck ist irgendwann mal da, aber er kann auch immer größer werden. Und genau so ist es beim Leidensdruck auch, beziehungsweise war es auch bei mir so. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, oder ich wusste lange nicht, was überhaupt falsch ist oder was ich vielleicht ändern müsste oder wie etwas aussieht, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich jetzt etwas ändern würde, wenn ich die Zwänge ablegen würde, wenn ich nicht mehr so viel vergleichen würde, wenn ich nicht mehr so viel leisten würde. Ich sah darin gar nicht wirklich das zu Verändernde.
Aber manchmal kommt es ja auch von außen. Also es gibt ja manchmal Freunde, die irgendwie sagen, hör mal Jennifer, du isst ja nichts mehr oder merkst eigentlich, was du dir antust oder du bist ja todmüde oder so. Also manchmal
ja,
ist ja
aber
auch so
wir Menschen sind schon ganz schön gut da drin, wenn wir nicht wollen, dass das jemand sieht, dann wird es auch niemand sehen. Und wenn das jemand sieht und sagt es uns und wir wollen es aber nicht hören, dann hören wir es auch nicht. Also ich glaube, wir Menschen sind sehr, sehr gut in Verdrängung oder in Manipulation oder sagen, ich habe schon gegessen oder ach ja, ist ja halt nicht so. Oder man denkt, man belügt sich eben selber. Also die Sorge, die gesehen wird, ist vielleicht da und die Sorge, die ausgesprochen wird, wird vielleicht ausgesprochen, aber wir interpretieren es eben in unserem krankhaft veränderten, manipulierten Denken anders. Beispiel, ach, die sagt das ja nur, damit ich jetzt was esse oder damit ich dann wieder dick werde oder so. Also wir sind sehr gut darin, die Einflüsse, die von außen kommen, eben dahin zu instrumentalisieren, dass es unserem Ziel und unserem Willen, ob der jetzt gut ist oder nicht, irgendwie genügt.
Aber wenn du sagst, der Leidensdruck ist irgendwie dann doch gestiegen, also genau, weil du dann irgendwann gemerkt hast, kannst nicht mehr aufstehen, kommst nicht mehr raus oder kannst es nicht mehr aufrechterhalten oder wie hat es sich geäußert?
Genau, also das ist ein ganz, ganz konkreter Punkt, der kann sich auf verschiedene Art und Weisen äußern. Mich hat es irgendwann wahnsinnig traurig gemacht, dass ich keine gute Beziehung mehr zu meiner Familie zum Beispiel hatte.
Ne, weil's das zwei Schwestern.
Ich habe eine größere Schwester und einen größeren Bruder und eine Halbschwester, aber die kam ja später zu. Also wirklich von den Beziehungen, die dadurch zerstört wurden, temporär war vor allen Dingen meine Mutter und meine Schwester betroffen. Mein Bruder hat immer sehr gut die Distanz zu der Krankheit auch einfach oder zu meinem krankhaften Ich halten können und war da nicht immer so nah dran wie eine Schwester, die eben auch Projektionsfläche war, ne, die immer ein bisschen zierlicher war als ich und eine Mutter, die sich natürlich enorm um mich gesorgt hat, die haben noch mehr darunter gelitten oder unsere Beziehung hat da mehr noch darunter gelitten und das war halt irgendwann so, ich wollte es einfach nicht hören.
Und ziehst dich dann zurück.
Ja, genau und da irgendwann merkte ich schon, wow, krass, du hast niemanden mehr. Du hast keine wahren Freunde mehr, weil die Menschen, mit denen du dich sozial umgibst, sind auch alles, ich nenne sie mal Vergleichsopfer gewesen. Du weißt, dass die es im schlimmsten Fall nicht gut mit dir meinen und du es mit ihnen wahrscheinlich auch nicht. Du bist gar nicht daran interessiert, wirklich tiefgehende, liebende, freundschaftlich liebende Beziehungen aufzubauen, weil du erstens gar nicht mehr die Energie hast, aufgrund deines körperlichen Umstandes, aber zweitens eben auch, weil du darin keinen Wert mehr siehst. Also alles, was ich getan habe, musste einem Wert, musste einem Sinn, musste einer Leistung hinterhergehen. Und dazu gehörte eben nicht, oh, ich treffe mich mal ganz gemütlich im Sitzen mit einem Cappuccino, normaler Fettgehalt in der Milch, mit einer Freundin auf einen Kaffee im Park. Ich konnte es nicht mehr genießen. Ich war nicht mehr in der Lage, dazu schöne Dinge einfach genießen und fühlen und empfinden zu können. Und das hat mich irgendwann traurig gemacht. So viel Trauer ich noch empfinden konnte.
Ja, aber dann muss es irgendwann so einen Punkt geben, damit es sich verändern kann, an dem du damit ins Außen gehst. Also weil man sich Hilfe sucht, weil man sich einem Freund öffnet oder einer Freundin oder der Mama
genau,
oder
ja,
wem auch immer.
Ja, tatsächlich habe ich da einen großen Segen mit meiner Familie und allen voran, nicht allen voran, unter anderem auch meiner Schwester, die selbst Ärztin ist und dadurch eben einfach auch einen sehr gut klaren medizinischen Blick darauf hatte, aber eben auch nicht locker gelassen hat. Und da schon das Händchen hatte, eine Sprache zu finden. Sie hat einfach nicht locker gelassen und hat im richtigen Moment die richtige Sprache gefunden.
Das heißt, sie hat dir dann irgendwann mal nahegelegt, als der Moment da war, zu sagen, hör mal, du brauchst eigentlich externe Hilfe.
Ja, es war eine E-Mail. Es war einfach echt eine ganz simple E-Mail, in der die aber wirklich in den Moment kam, in dem ich so ein Wochenende hatte, in dem ich dachte, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin noch so gut. Ich bin noch genau das, was ich sein wollte. Aber warum fühlt es sich so tot an? Warum fühlt es sich so schlimm an? Warum bin ich so müde? Warum kann ich nicht mehr aufstehen? Warum kann ich nicht mehr lachen? Wo ist die Jenny hin von den Kindheitsfotos, von den früheren Momenten? Ich habe ich habe eine Sehnsucht entwickelt nach was man, glaube ich, dann Leben nennt. Und meine Schwester hat relativ zu der Zeit eine E-Mail geschrieben, in der sie gemeint hat, Jenny, ich glaube nicht, dass bei dir das Problem das Essen ist. Ich schicke dich nicht in die Schublade, oh, ist Magersucht, kannst du nichts mehr hier, tschüss. Sondern dein Aktivitätendrang, deine Prioritäten, das ist nicht, ich kenne dich so nicht.
Hatte depressive Züge.
Das natürlich auch. Ich meine, Depression ist echt das kleinste Problem, was du als Magersüchtige manchmal hast, muss ich mal so sagen. Es ist eine süße, Depression ist ein sehr ernstzunehmendes Thema, um Gottes Willen auf jeden Fall. Aber wenn man jahrelang irgendwie anorektisch oder bulimisch unterwegs ist, ist das wirklich eine Begleiterscheinung, weil dein Körper nicht mehr in der Lage ist, überhaupt irgendwelche an Glückshormonen oder Spannungshormonen auszuschütten.
Aber wie schlecht ging es dir? Also sag mal, keine Ahnung, wie groß bist du, wenn ich das fragen darf?
Du wirst von mir jetzt keine Gewichtsanzahl.
Ja, genau, aber das ist ja so als Referenzwert, ist das ja, ne, oder dann nenn den BMI. Wie weit warst du runter? Weil das ist ja schon was, wo auch, also es ist zumindest ein Außenmaßstab, den man immer wieder anlegt, auch Ärzte, um zu sagen, so schlecht oder so gut geht es einem dann eben doch. Das ist ja schon was, mit dem auch gearbeitet wird.
Ja, ich gebe dir mal einen Vergleich, weil mit dem können wir ja am besten immer umgehen. Mach als mal. Ich in der Klinik dann war, tatsächlich, hat die Stationsärztin oder unsere behandelte Ärztin gemeint, du Jennifer, du weißt schon, dass du gerade mal so viel wiegst wie mein Werner Sennhund zu Hause. Und das war in dem Moment so, ja, und wenn es dem nicht gut geht, dann kann ich ihn hochheben und kann ihn den ganzen Spaziergang irgendwie tragen.
Aber das heißt nur, um das klar zu kriegen und nicht, weil es ein Drängen sein soll, sondern du hast Sorge, wenn du die Zahlen nennen würdest, dass Menschen es als so schlimm empfinden, dass du in eine Schublade gesteckt werden würdest.
Nee, überhaupt nicht. Nee, das gar nicht. Ja, genau andersrum. Ich glaube, in dem Moment, in dem du jemandem eine Zahl gibst, kann er oder sie es auch immer fehlinterpretieren. Und jede Geschichte ist so individuell. Niemand hier, der mich jetzt hört, sieht mich. Niemand hier, der mich hört, weiß wirklich, wie ich aussehe, wie viel meine Knochen, Muskeln, Fettanteil, sonst was wiegen. Ich würde eine Zahl ins Leere, ins Radio sprechen, mit dem niemand wirklich, der da draußen ist und wirklich betroffen, genau von so einem Problem ist, etwas damit anfangen kann. Wenn das jetzt jemand hört, der eine wahnsinnig durchtrainierte Figur zum Beispiel hat, und das heißt noch lange nicht, dass der nicht trotzdem ein richtiges Problem mit seinem Essverhalten oder mit seinem Aktivitätendrang haben kann.
Das heißt, es ist jetzt zu so singulär auf
genau,
eine Zahl reduziert.
Ja, es ist mal wieder typisch in irgendeine Schublade stecken oder irgendeinen Messwert zu geben. Das kannst du nicht, wenn du von was Individuellem wie deinem Gesundheitszustand und deinem seelischen Gesundheitszustand sprichst. Deswegen vermeidest du
das. Das heißt, deine Schwester hat so ein bisschen den Auslöser gegeben, weil sie die richtigen Worte in der passenden Situation auch gefunden hat. Dann bist du in eine Klinik und dann? Das ist dann ein langsames Wiederaufbauen, ein Startpunkt oder wie würdest du es heute empfinden?
Ja, also ganz kurz zu dem Punkt meiner Schwester, was sie gemacht hat, was ich auch echt als Tipp und was heißt als Tipp, was einfach enorm wichtig ist, sie hat mich ernst genommen. Und sie hat mich gesehen. Sie hat nicht aufgehört, Jennifer zu sehen. Nicht die Krankheit, egal wie die sich nennt.
Nicht als Problem.
Genau, ob das jetzt Alkoholismus ist, ob das Anorexie oder ob das Depression ist. Sie hat nicht das Problem, nicht die Krankheit gesehen, sondern sie hat es geschafft, hinter diesem Krankheitsschleier immer noch ihre Schwester und einfach eine junge Frau zu sehen, die leben will, aber sich gerade selber davon abhält. Das ist ganz, ganz wichtig. Und
als Schwester eine große Leistung, schließlich bist du ihr so nahe, dass sie diese Perspektive erstmal hinkriegen muss.
Und als Ärztin auch. Also doppelt Chapeau an dieser Stelle. Genau, also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann, klar, also ich bin nicht einfach irgendwie in die Klinik gekommen, das ist eine andere Geschichte. Als ich dann endlich mal dort war, habe ich fast die Hälfte oder das gute erste Drittel meines Aufenthaltes damit verbracht, zu erkennen, dass ich richtig bin, dort, wo ich bin.
Du warst 12 Wochen insgesamt da, das heißt 4 Wochen hast du, also ist das
ungefähr,
so der Zeitraum, über den wir jetzt gerade reden?
Ungefähr, genau. Also 4 Wochen oder in den ersten 4 Wochen, da ist natürlich schon viel auch schon passiert, aber tatsächlich war in den ersten 4 Wochen echt meine Hauptaufgabe zu erkennen, dass ich ein Problem habe und mit diesem Problem auch dort richtig bin, wo ich dann eben war, in der Klinik und Hilfe. Und dass ich Hilfe gebraucht habe und zu erkennen, wofür ich diese Hilfe überhaupt brauche.
Kannst du das benennen?
Wofür ich die Hilfe gebraucht habe.
Und dass du da richtig bist und was dein Problem ist?
Ja, also in dem Moment, in dem ich da angekommen bin, vielleicht schildere ich einfach mal so den ersten Tag. Ich bin da mit so einem grünen Sommerkleidchen angekommen und habe mich dann da so umgeguckt. Und du siehst dann eben sehr dürre Menschen, zu denen du dann ja in dem Moment selber gehörst, wenn du in der Abteilung Essstörung und Anorexie bist. Aber das siehst du natürlich selber noch nicht so. Ich habe dort ganz viele Gescheiterte in der Gesellschaft gesehen, die einfach nicht so wirklich klarkamen mit dem Tempo der Gesellschaft, die irgendwie zu schlecht waren, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben.
Das heißt, du bist mit deinem alten Mindset angekommen.
Genau, und ich, die doch schon dort und dort gearbeitet habe und fürs ZDF hier und da war und das Studium, by the way, was auch schon zu viel, also was genau was genau dieses Mindset sagt, ich war in meinen Semesterferien in der Klinik, damit es schön...
Damit das schön nicht das Studium kaputt macht,
ja,
ist klar.
Ja, ich bitte so. Dich. Und es hat mich echt schon aufgeregt, ne? War ein Praktikum weniger, also ja. Ich bitte dich. Genau, also das, glaube ich, sagt schon echt ganz viel. Und ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt. Ich habe mich einfach nicht dazugehörig gefühlt.
Ich bin nicht eine von denen.
Genau, ich bin nicht eine von denen. Ich bin doch nicht die Gescheiterte, ich bin doch das Zugtier. Und im Buch, glaube ich, beschreibe ich so, ja, das war ich, aber ich habe nur so lange irgendwie meine Leistung hinterhergezogen, bis mich die Leistung hinterhergezogen hat. Und quasi wie so ein mitgeschliffenes Tier dann irgendwie tot am Straßenrand
ausgekotzt hat. Eigentlich nicht mehr die Hoheit über den Prozess irgendwie gehabt.
Überhaupt nicht. Du hast gedacht, das vielleicht war auch eines der Hauptpunkte, an denen ich dort dann arbeiten durfte und bestimmt nach wie vor immer wieder mal arbeiten darf, wenn man denkt, man hat die Kontrolle über das, was man tut und nicht mehr checkt, dass das, was man tut, eigentlich schon längst die Kontrolle über dich hat. Du bist das Opfer deiner Leistung geworden und nicht, du leistest nicht, weil es dir eben Spaß macht, sondern weil du es musst.
Gibt es irgendwann, weil du jetzt den Weg geschildert hast, wie du sozusagen in die Klinik gekommen bist, auch so ein bisschen einen Eindruck davon, wie groß der Leidensdruck bei dir war? Gibt es einen Moment oder ein Ereignis, an dem du wieder gespürt hast, so kann Leben auch sein, weil du vorhin selbst gesagt hast, eigentlich wolltest du leben. Also gibt es so einen Moment, wo man wieder da sitzt vielleicht und denkt sich, ach, so fühlt sich das an.
Ja, von denen gab es ganz viele in der Klinik. Ich habe es auch in dem Buch so beschrieben, als ich an Klinik gedacht habe, dachte ich an weiße Wände, weiße Kittel und ganz viele traurige Gesichter und letztendlich wird es einer der kunterbuntesten und gefühlreichsten.
Lebensbejahenden,
kann man auch sagen, Zeit meines Lebens. Und vor allen Dingen das Gefühl. Und da muss es nicht echt immer, das musste gar nicht unbedingt ein gutes Gefühl sein. Einfach mal wieder zu empfinden, hey, du kannst fühlen, du kannst Freude empfinden, du bist in der Lage, wirklich wieder Gerüche wahrzunehmen. Du kannst lachen, du kannst Gründe empfinden, um zu lachen und es sich einfach irgendwie aufsetzen.
Aber es darf auch sowas wie Wut sein.
Es darf
auch
Trauer sein. Und es darf auch voll sowas Geiles wie Wut sein. Ja, du kannst mal so richtig sagen, oh, was war denn das für ein Idiot? Was ist denn das für eine Scheiße eigentlich hier die letzten Jahre gewesen?
Weil es eine echte Auseinandersetzung
ist. Auseinandersetzung ist und weil es eine richtige Reflexion ist und weil das so, so enormst wichtig ist. Weil das Ehrlichkeit ist, weil das Authentizität dir gegenüber ist. Weil du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst,
ja, nervt mich.
Ja, genau. Mann, erstmal wieder ein Pickel an der Stirn. Drück mal aus. So. War übrigens eine lustige... darf ich das kurz erzählen?
Bitte,
ist voll
bitte.
Die Anekdote, ist voll eklig, aber man sieht mich ja nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Ich habe gar nicht, und Sven kann es bestätigen,
so
ich habe gar nicht so viele Pickel
Spiegel.
Im Gesicht. Nein,
das stimmt.
Aber vielleicht.
Erzähl trotzdem.
Also in der Gruppentherapie, ja, ging es darum, Optimismus, Scheiß auf Optimismus, Perfektionismus, sei mal unperfekt. Und dann hat tatsächlich eine Freundin, mit der ich heute noch gut befreundet bin, ihr Name ist Kati, gesagt: Jenny, wenn du das nächste Mal einen Pickel hast, dann weißt du, stell dich so nah an den Spiegel, dass quasi kein Blatt mehr dazwischen passt. Drück ihn aus und lass es einfach so. Geh einfach aus deinem Zimmer raus. Die Putzfrau kommt eh. Also wir reden immer noch von der Klinik. Da gab es tatsächlich manchmal sowas wie eine Putzfrau, die einmal in der Woche, ne, aber das heißt halt, wenn du das an Tag 1 deinen Pickel ausgedrückt hast, musst du das wirklich fast 6 Tage lang bleiben.
Die spannende Frage ist ja, hast du das getan und hast du das durchgehalten?
Die charmante Antwort ist, ich habe ein so reines Gesichtsbild, dass gar kein Pickel aufzufinden.
Meine Vermutung ist ja, das sagst du jetzt, weil du es eigentlich doch nicht getraut hast.
Nee, tatsächlich kam ich wirklich nicht in den Genuss dazu. Aber ähnliche Dinge gab es, wirklich ähnliche Dinge gab es. Und wenn es auch nur, keine Ahnung, das Bett einfach mal unordentlich sein zu lassen.
Du Revoluzzer.
Ja, total, ne?
Das heißt, es geht wirklich darum, ein Stück in den Alltag zurückzukommen,
ja.
Leben wieder auch zu spüren.
Genau.
Lachen, weinen
ja.
Darf in dem Moment auch sein.
Genau, und sowas wie, ich weiß nicht, einer meiner, oder eigentlich die engste Freundin, Vertraute, Kasia von der Zeit, ich erinnere mich so gerne, vor allen Dingen, wenn es Sommer wird, wie wir einfach auf dem Asphalt gelegen haben. Wir hatten überhaupt gar keinen Grund, aber wir haben das erste Mal, glaube ich, beide nach Jahren wieder Sterne gesehen. Ich habe enorm lange nicht mehr einfach in den Himmel geguckt und mir die Sterne geguckt. Kommt ja nichts mehr rum, ne? Also da hast du ja am Ende jetzt kein Geld verdient.
Ja, spielt auch in der eigenen Wahrnehmung überhaupt keine Rolle,
überhaupt
dafür einen
nicht.
Blick zu entwickeln.
Nee. Irgendwie Schönheit der Erde zu entdecken, warum brauche ich sowas? Und sich da einfach hinzulegen und hochzugucken und während ein WM-Spiel, das war ja 2014, gelaufen ist, sich auf diesen Asphalt zu legen und so lange dort zu liegen und zu gucken, bis irgendein Klinikpersonal kommt und sagt, ey, wir machen jetzt die Türen zu. Außerdem, ihr seid doch voll dünn, ihr müsst euch was anziehen, es wird kalt. Und dann halt wieder reingegangen ist. Oder Activity, ich weiß noch, dass wir mit ein paar Freunden dann irgendwann auf einem Patientenzimmer Activity gespielt haben. Ich meine, wir waren irgendwie alle, keine Ahnung, wir waren ganz unterschiedlich alt. Ich war, wie alt war ich denn? Anfang 20. Aber das war das. Und das sind so leichte Momente. Das hört sich jetzt irgendwie an wie so eine Klassenfahrt, wie so eine riesengroße Freizeit.
Ja, das ist was zu spüren, was eben jahrelang nicht spürbar war.
Und was wir uns, glaube ich, auch ganz oft nicht mehr trauen. Damit spreche ich auch echt alle an, die fernab der 20 oder auch der 30 sind. Einfach Dinge zu machen, um sie einfach erleben zu können und nicht, um dadurch irgendeine Produktivität herauszuschöpfen.
Wie hast du das geschafft, in den Alltag mit rüberzunehmen? Jetzt kann man in der Klinik, das ist auch ein Schutzraum, dann geht es irgendwann zurück. Also es muss, hört sich jetzt wieder schon zwanghaft streng an, aber das Ziel ist ja, das in den Alltag zu integrieren, damit es einem auch langfristig besser geht.
Genau, ja. Ja, das ist sauschwer. Ja, und ich glaube, das ist auch die Hauptherausforderung. Und das, wir haben die Zeit in der Klinik oder die Klinik an sich, die Umgebung, immer so als Käseglocke bezeichnet. Und genauso war es auch. Ne? Da waren Menschen, die haben sich Tag ein, Tag aus, die wurden dafür bezahlt, damit es dir wieder besser geht. Im besten Fall.
Ja, und die sind dann nicht mehr da.
Und deine Mitleidensgenossinnen sind dann leider auch nicht mehr da, außer man hat jemanden aus derselben Stadt oder so getroffen. Und selbst dann bist du wieder in deinem Alltag und der Alltag ist ein Arschloch und der kann genau solche Dinge auch dann echt ganz schnell wieder herauskatapultieren, weil du eben vor allem gerade ich wohne in Berlin, ja, gerade in so einer Großstadt, enormst vielen Reizen ausgesetzt bist. Werbung, Plakate, Fernsehen, Medien, die dir eben alles wieder, die am liebsten die Zeit wieder zurückdrehen wollen und dich genau wieder in diese Spirale stecken wollen.
Was hat sich geändert? Was machst du heute anders oder was machst du heute im Vergleich zu dem, was vorher war?
Du lernst. Du lernst in diesen Wochen, in denen du in der Klinik bist, oder du musst dafür ja nicht in die Klinik gehen, du bist in der Lage, deine Gewohnheiten zu durchbrechen. Du bist in der Lage, deine Gedanken zu ordnen. Und du bist in der Lage, anders zu handeln als in der Vergangenheit. Das verleugnen wir sehr oft. Wir sagen ja oft, ich bin halt so,
ich kann mich nicht verändern.
Ja. Sorry, meine Mutter hat schon große Hände, wie soll das hier bei mir anders sein? Nee, das ist halt Bullshit. Also das funktioniert. Es ist total hart und manche brauchen eben einen Stupser in Form von einer Therapie oder eine Begleitung, eine Hilfestellung in Form von einer Therapie, eine ambulante Therapie im Alltag. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du aus so einer Käseglocke raus bist, dann brauchst du irgendwas. Du musst die Gewissheit haben, okay, wenn ich hier rausgehe, geht es so und so und so weiter. Ich habe die und die sozialen Anker, ich habe die und die Hilfestellungen, ich habe aber auch ganz viel. Ich habe jetzt ganz, ganz viel in meiner Hand und ich darf das jetzt umsetzen.
Da habe ich auch Ressourcen und kann ja auch irgendwie...
Genau.
Aber im Vergleich, du hast vorher Journalismus studiert, du hast in den Medien gearbeitet, jetzt hast du ein Buch geschrieben, das wird auch ein bisschen Dinge mit nach sich ziehen, wie eben so Interviews wie das jetzt hier. Aber genau, was ist anders im Vergleich zu vorher? Weil man könnte jetzt auch kriegen, jetzt kommt die Lesetour, jetzt kommt die Buchtour. Die Gefahr, dass das genauso ist wie vorher, ist doch, also wo ist der Unterschied?
Ja, da zitiere ich jetzt meine Schwester, als ich heute Morgen auf dem Flughafen war und ihr noch eine Message geschrieben habe. Madeleine,
kurz bevor dem Einchecken noch schnell.
Es geht, ne? Ich bin ja eh immer online und so, Medien. Es geht jetzt schnell hier in den Flieger, Köln und Deutschlandfunk und juhu. Und das war alles, ist alles so aufregend. Jenny, du brauchst deine Ruhephasen. Wo wieder die große Schwester für den Vorschein kommt. Und ich musste so schmunzeln, ich musste wirklich so lachen. Und es war so schön, weil ich genau wusste, dass genau diese sorgende Seite, ich wusste, dass sie recht hat. Und das habe ich ihr auch gesagt, Martin, ich weiß das. Aber es war so schön. Und solche Menschen zu haben, ist erstmal ganz, ganz wichtig, die dich daran wieder erinnern. Aber in dem Moment habe ich auch wirklich spüren dürfen, ich habe das aus einem ganz anderen Grund geschrieben. Und das ist, glaube ich, so der Kasus Knacktus. Warum machst du das? Was du tust.
Also nicht, um andere damit zu beeindrucken, sondern weil es dir ein Bedürfnis war.
Genau. Warum habe ich ein Buch geschrieben? Warum bin ich heute noch Journalistin? Was für einen Sinn und was für eine Art von Energie stecke ich da rein? Und ganz, ganz wichtig, was tue ich, wenn ich gerade nicht damit beschäftigt bin? In meinem Buch beschreibe ich es mit den drei Ws. Was für mich unheimlich wichtig ist, sind diese drei Anker. W für Wohlfühlmenschen, W für Wohlfühlaktivitäten und W für Wohlfühlorte. Und dafür muss es geben. Und
dann lass uns zum Abschluss das machen. Wohlfühlmensch, diese Woche, heute, wie auch immer es wäre, das können ja wahrscheinlich verschiedene Personen sein.
Sven.
Richtige Antwort, sehr gut.
Also heute ganz speziell Kassia, weil sie mich begleitet hat, eine ganz enge Freundin von mir.
Mit der du auch in der Klinik
genau,
warst.
Also Freunde, genau. Und zu Hause auch Freunde, die da sind von der Gemeinde, die für mich beten. Meine Schwester, meine Mama, mein Bruder, meine Nichte. Oh mein Gott, ich habe so viele wundervolle Menschen in meinem Leben.
Wofür Ort, wenn du einen dir aussuchen darfst, ist für dich was?
Boah, ich liebe meine Berliner Altbauwohnung, aber ich liebe genauso gut das Tanzstudio. Zweierlei.
Okay, und Wohlfühlaktivität?
Tanzen. Das geht ganz schnell. Tanzen und beten. Am besten beides zusammen.
Sagt Jennifer Gierke. Hat das Buch geschrieben, Parallelwelten. So ein bisschen geschildert, wie es in dir ausgesehen hat als Parallelwelt, aber auch wie der Weg ein bisschen raussehen kann. Damit wir das mit den Pickeln beweisen können, stellen wir ein Foto von dir auf die Homepage. Was heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.